Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Was für ein schöner Willkommensapplaus. Wir waren uns nicht sicher, ob das Publikum überhaupt applaudieren wird, wenn wir auf die Bühne kommen. Herzlichen Dank für diesen schönen Empfang. Herzlich willkommen an diesem wunderbaren Abend hier im Borromeo-Saal. Wir feiern heute 100 Jahre, nein, wir feiern 5 Jahre. Wir feiern, es fängt ja gut an, ja. Wir feiern 5 Jahre Podcast Kulturmenü und nehmen gleichzeitig die 100. Sendung auf. Heute ist der 11. April. 2026 und am 11. April 2021 ging die erste Folge online. Zu meiner Seite heute ist kein Musikexperte, sondern mein Podcast-Kollege Philipp Dulle. Er ist Kulturjournalist und Host seines eigenen Podcasts Was soll das alles? Und er spricht mit Künstlerinnen und Künstlern über ihre Inspiration und Kreativität, über Zweifel und die großen und kleinen Fragen des Lebens. Was bekomme ich denn zuerst, eine große oder eine kleine Frage?
Das ist die Frage, liebe Angelika. Es ist ja unglaublich, dieser Saal, noch schöner jetzt, wenn er so voll ist mit so vielen Menschen. Ich würde dich gerne fragen, eingangs, du bist ja Musikerin, nicht nur Podcasterin. Wie ist das für dich, so einen Saal zu betreten, so eine Bühne zu betreten und gar kein Konzert spielen zu müssen, sondern einfach heute mal zu plaudern?
Ja, eigentlich könnte ich darauf sagen, es ist überhaupt kein Unterschied, ob man sich ans Instrument setzt oder ob man einfach nur plaudert. Wenn ich Konzerte spiele, moderiere ich auch meistens, also plaudere ich genauso, wenn ich ein Instrument spiele. Aber das wirklich Schöne ist, dass man in diesem Setting, was wir jetzt haben, in lauter freundliche Gesichter blickt, in lauter schöne Gesichter und es wird wohlwollend genickt. Wenn man jetzt in einem großen Saal ist, ist die Gefahr natürlich gegeben, dass ein Handy läutet oder runterfällt. Heute natürlich nicht, das passiert nur beim Konzertpublikum.
Ein sehr dezenter Hinweis von dir. Du spielst ja Klavier und Klarinette und wie ist das? Ich kann mir vorstellen, ich bin ja leider selbst nicht Musiker, aber wenn man auf so einer Bühne steht und vor so einem Saal spielt, musst du dich dann auch irgendwie, oder kann man sich auch hinter so einem Instrument irgendwie auch verstecken? Weißt du, was ich meine?
Ja, die Klarinette bietet ein bisschen weniger Platz zum Verstecken als vielleicht ein Klavier. Also ich würde mal sagen, dass da jeder Künstler oder jede Musikerin, jeder Musiker vielleicht dasselbe sagt, wenn man diesen Beruf ergreift, dann will man sich im besten Fall natürlich nicht verstecken. Mhm. Denn dieser künstlerische Beruf hat schon so ein bisschen was Exhibitionistisches an sich. Das heißt, man will sich schon präsentieren und zeigen. Und ich will mich, wenn ich auf die Bühne gehe, auf keinen Fall verstecken, weil würde ich das wollen, würde ich nicht die Bühne betreten.
Ja. Du sprichst ja in deinem Podcast Kulturmenü mit Gästen über bekannte Musikstücke aus eigentlich allen Epochen und Musikrichtungen. Was ist denn bei dir so zuerst da? Ist es eher, dass du einen Gast hast und dir denkst, ah, dazu würde mir jetzt ein Musikstück einfallen? Oder ist das Musikstück zuerst da?
Also meistens ist das Musikstück zuerst da und dann überlege ich mir, wen ich dazu einladen könnte. Ich sage es an einem Beispiel, ja. Also Folge 80 zum Beispiel war mit dem Nikolaus Habian, Puppenspieler. Und den habe ich gefragt für die Muppet Show Musiknummer Mana Mana. Und wenn der nicht zugesagt hätte, also da war zuerst mein Gedanke, ich möchte über diesen Song sprechen, mit dem Nikolaus Habian. Wenn der nicht zugesagt hätte, dann hätte ich die Folge mit niemandem anderen gemacht. Ja, ich habe übrigens 1,5 Jahre auf ihn gewartet. Also der hat so viel zu tun, dass es wirklich lange gedauert hat, bis wir einen Termin hatten. Die Folge ist sehr schön geworden. Aber das
zahlt sich dann auch oft aus, oder?
Es muss sich oft auszahlen, das Warten. Ja, natürlich. Also Marilyn Monroe hat einmal gesagt in dem Film, manche mögen es heiß, es kommt nicht darauf an, wie lange man wartet, sondern auf wen. Das habe ich sehr oft eingebaut, so in meinem Alltag irgendwie. Ja, und dann sind so Ideen, wo ich mir denke, dann ist doch vielleicht der Gast zuerst da. Also es gibt zum Beispiel die Folge 92 mit dem Physiker Martin Apolin. Und ich habe mir gedacht, also das ist eigentlich ein großes Thema. Ja? Also Akustik und Schall und Klang, rede ich mit einem Physiker darüber. Und ich habe seine YouTube-Videos gekannt. Der ist sehr erfolgreich auf YouTube.
Wahnsinnig viele. Ich hätte auch gern so viele Abonnenten.
Ja, ich glaube, wir hätten alle gern so viele Abonnenten. Ich weiß gar nicht, ob es einen Österreicher gibt, der mehr Abonnenten auf YouTube hat. Also Martin Apolin beantwortet physikalische Fragen sehr gekonnt und sehr originell. Und ich habe ihn gefragt, ob er mit mir eine Folge machen möchte über Physik und Musik. Allerdings muss ich dazu sagen, der Martin ist mit meinem ältesten Bruder in die Schule gegangen. Also den habe ich schon gekannt.
Praktisch.
Und manchmal ist es so, dass ich mir denke, der Gast ist so prominent, dass ich ihn oder sie frage, worüber möchten sie sprechen. Mhm. Ja, also das passiert auch. Aber um die Frage jetzt konkret zu beantworten, lange Rede, kurzer Sinn, meistens ist das Musikstück zuerst da.
Jetzt sind Sie ja unglaubliche 5 Jahre und 100 Folgen. Heute ist die 100. Folge.
Ja.
Also war das ein Corona-Projekt? Hattest du mehr Zeit als sonst vielleicht sowas anzugehen?
Ja, gut kombiniert. Ja, es war natürlich ein Corona-Projekt. Wir Musikerinnen und Musiker konnten alle nicht auftreten. Natürlich ist es schön, Zeit zu haben zum Üben und neue Stücke einzustudieren, habe ich alles gemacht. Und dann kam schon diese Idee mit dem Podcast, weil das auch zu einer Zeit war, in der, also vor 5 Jahren, ich nicht wirklich viele österreichische Podcasts angehört habe selbst, sondern vorwiegend aus Deutschland. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ein Podcast, da geht es ums Reden, ums Vermitteln, das kann ich gut, das würde ich gerne machen. Und dann bin ich mit mir selbst in so eine sehr intensive Brainstorming-Phase gegangen, habe überlegt, was könnte das sein, worüber könnte ich sprechen, wie ist das Konzept, möchte ich jemanden einladen, möchte ich alleine spielen, möchte ich Musik einspielen und habe mir halt ein sehr dickes Buch gekauft, habe alle meine Fragen da eingetragen und ein paar Monate später waren diese Fragen alle beantwortet. Ich hatte auch sehr große Hilfe, was diese ganze technische Geschichte betrifft, weil ich habe mir gedacht, wenn ich das mache, dann mache ich es gescheit. Ich bin da vielleicht auch aufgrund meines Berufs und wie ich das halt gelernt habe, sehr, sehr, also pedantisch will ich nicht sagen, aber sehr perfektionistisch, genau, das ist das Wort. Und dann muss es halt das gute Mikrofon sein und dann muss es die richtige Aufnahmemethode sein. Und dann hatte ich einen Freund und Kollegen, den Darius Edlinger, der mir das alles gezeigt hat. Mhm. Also für die heutigen Techniker und Leute, die halt damit arbeiten, ist es nix, ja, wie man schneidet und wie man Musik einblendet und fadet. Und ich habe wirklich von null anfangen müssen, wo stecke ich das Kabel rein, ja? Welches Kabel brauche ich überhaupt? Und also da hatte ich Hilfe, der Darius Edlinger hat dann auch meine Signation produziert und die läuft also seit der ersten Folge am Anfang und am Ende jeder Folge.
Wie lange hat es denn so von dieser ersten Idee dann bis zur ersten Folge eigentlich gedauert?
Naja, ich würde sagen 5-6 Monate. Also ja. Also es war viel Zeit, wie du richtig gesagt hast. Wir haben alle viel Zeit gehabt. Also es war wirklich ein intensives Überlegen und ich habe auch nicht mit vielen Leuten darüber gesprochen, weil weißt du, wenn man mit vielen Leuten redet, dann sagt jeder was anderes. Und dann habe ich selbst entschieden. Ich habe jetzt vor kurzem mal nachgeschaut, wie so die ersten Titel gewesen sind, bevor ich Kulturmenü gefunden habe. Da war zum Beispiel dabei Da Vinci trinkt oder das blau gestreifte Zebra, also so mit so völlig abstrusen Dingen habe ich halt und dann überschläft man das und dann überschläft man es noch einmal und irgendwann ist Kulturmenü geblieben.
Ja, bei mir war es ja irgendwie auch so, weil was soll das alles, ist zwar so eine bisschen sehr allgemeine Frage, es ist nicht so konkret jetzt wie bei dir kann man sich ja schon gleich mehr vorstellen, irgendwie habe ich das Gefühl, aber trotzdem ist es so offen, dass ich mir gedacht habe, okay, im Prinzip könnte ich darüber mit jedem Menschen sprechen. Das hat mir dann eigentlich bei meinem Titel ganz gut gefallen.
Und man merkt sich's gut.
Ich hoffe.
Ja. Was soll das alles? Das haben wir ja heute schon jetzt mehrmals gesagt. Gerne abonnieren, genau.
Hast du eigentlich so ein Ziel beim Podcasten? Kann man das so sagen?
Ja, das würde ich so beantworten. Es wäre schön, wenn jeder Podcast-Host ein Ziel hätte, weil dann würden vielleicht dann würde die Statistik, dass die meisten Podcasts nach der fünften Folge enden.
Ist das wirklich so?
Dass, ja, vielleicht anders ausschauen. Mhm. Ja, wenn man sich ein Ziel steckt, also mein Ziel ist halt unendlich, weil also es gibt kein Ende, ja. Im Sinne von, ich möchte auf jeden Fall Neugierde wecken. Ich will was lernen und ich will was zeigen und ich will die Leute begeistern für etwas, was sie vielleicht noch nicht können, kennen an Musikstücken und dieser Begriff Genregrenzen öffnen. Das wird heute vielleicht noch einmal fallen. Also das wäre so, ich weiß nicht, ob Ziel das richtige Wort ist. Also das ist so der Inhalt für mich, nennen wir es vielleicht so. Weil wenn du ein Ziel hast, dann erreichst du das Ziel irgendwann und dann ist Schluss.
Das stimmt, ja.
Also
ja,
wie hast du das bei dir? Hast du ein Ziel?
Also, nein, ich hatte eigentlich überhaupt kein Ziel. Es war ein total, muss ich gestehen, eigennütziges Projekt, das ich da gestartet habe. Weil ich den Job gewechselt habe, plötzlich nicht mehr so im täglichen Kulturgeschäft schreiben konnte, nach 15, 16, 17 Jahren, mir gedacht habe, okay, ich will aber auch in dieser kleinen Auszeit, die ich mir da gegönnt habe, irgendwie gleich sofort weitermachen und nicht den Anschluss auch verlieren. Und deshalb habe ich es eigentlich als ziemlich eigennütziges Projekt gestartet, um dabei zu bleiben. Und das hat sich dann erst im Laufe da irgendwie so dahin entwickelt, wo es jetzt wahrscheinlich ist, nach gut 2 Jahren.
Aber
der noch 3 Jahre.
Ja, aber das ist ein guter Grund, um zu beginnen mit einem Podcast, weil der Grund darf nie sein, weil ich berühmt werden will oder weil ich Geld verdienen will, also das am allerwenigsten, kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, oder weil mir so fad ist oder so, ja. Also das, ich finde schon, dass wenn man einen Podcast startet, dann muss das schon wirklich auch Inhalt haben.
Ja, absolut.
So wie bei uns zweien.
Ich hoffe.
Ja.
Du machst ja, wir haben jetzt schon anklingen lassen, du spielst Klavier, du spielst Klarinette, du hast ein eigenes Ensemble gegründet, du unterrichtest auch selber. Jetzt der Podcast, den du seit 5 Jahren, ich glaube, 2-wöchentlich erscheint immer eine neue Folge. Aber war dir so eine künstlerische Karriere, so war dir das je wichtig oder hat sich das so von selber so ergeben, so immer mehr, immer breiter aufstellen?
Also die künstlerische Karriere war mir schon wichtig, aber nicht so, wie du jetzt das wahrscheinlich meinst, weil für eine wirkliche künstlerische Karriere war ich ehrlicherweise zu faul, würde ich jetzt mal sagen. Die schönere Antwort ist vielleicht, dass ich viel zu viel Interessen hatte und mich für mehrere Dinge interessiert habe, als dass ich mich nur auf eine Sache fokussiere. Weil wenn man eine ernsthafte Karriere im künstlerischen Sinn betreiben möchte, dann muss man wirklich total fokussieren. Und das konnte ich nicht und wollte ich nicht. Mir war viel wichtiger, nicht die künstlerische Karriere, sondern dass ich von der Musik leben kann.
Mhm.
Ja, das funktioniert und das ist, glaube ich, gelungen.
Ist das, was wir da jetzt machen? Ist das für dich eher, oder wie war da so die Ausgangslage? Ist das eher so ein Interview, das du führst? Also du befragst jemanden und willst da zu einem gewissen Ziel kommen? Oder ist es vielleicht im Idealfall auch ein Gespräch?
Also es muss ein Gespräch sein. Ich meine, es ist für dich als Journalist, ist es vielleicht eher immer so eine Interviewsituation, weil Journalisten führen in erster Linie Interviews. Für mich sind Interviews ein bisschen negativ besetzt, weil ich Interviews nicht gerne zuhöre, ja, weil da kommt, wird eine Frage gestellt und es wird eine Antwort im besten Fall gegeben und dann kommt die nächste Frage und dann wird eine Antwort. Und ich habe vor kurzem ein Interview gehört, da hat ein Schlafexperte gesprochen, der hat großartig geredet, es war irrsinnig interessant und der Fragesteller hat eben Frage für Frage gestellt und ist nie drauf eingegangen, was der geantwortet hat. Und für mich macht das dann immer so ein bisschen den Anschein, der ist überhaupt nicht vorbereitet. Der hat sich nur die Fragen zurechtgelegt. Und im künstlerischen Bereich ist das oft so, dass viele Musikerinnen und Musiker oft sagen, die haben jetzt eine Plattenpräsentation wo und der Journalist kommt und sagt, und was machen Sie heute hier? So, also wirklich überhaupt nicht informiert. Und das finde ich schade. Und deshalb bestehe ich darauf, dass es bei mir, bei Kulturmenü, unbedingt ein Gespräch sein muss.
Du siehst dich ja, wenn ich dich zuerst richtig verstanden habe, doch irgendwie dann als Kulturvermittlerin. Kann man das so sagen?
Ja, unbedingt. So, also so sehe ich auch den
Podcast. Und die Klassik ist ja dann auch irgendwie so dein Steckenpferd, oder? Auch wenn du dich in andere Gefilde wagst.
Ja, das bringt so der Titel ein bisschen mit, dass die Leute in erster Linie glauben, dass es klassische Musik ist. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Genregrenzen zu durchbrechen, das versuche ich halt mit unterschiedlichen Themen. Ja? Weil es ist ja so, dass der Zugang zur klassischen Musik oft schwierig ist. Und da habe ich zum Beispiel in Folge 70 mit dem Norbert Ravöger über Bruckners fünfte Symphonie gesprochen, und die bietet sich an, um die Popmusik ein bisschen einzubauen, weil da gibt's eine Melodie, die wird im Fußballstadion gegrölt. Also beziehungsweise wurde das aufgefangen von der Band White Stripes. Der Song heißt Seven Nation Army, und das ist natürlich ein gelungenes Beispiel, um zu zeigen, also das ist kommt eigentlich von ganz woanders her. Ja, oder auch mit dem Dirigenten Daniel Bayer habe ich gesprochen in Folge 68 über den vierten Satz von Gustav Mahlers fünfter Symphonie, und wir sind aber ausgegangen von einem Film Tod in Venedig von Visconti, und das ist dann auch wieder ein anderer Bereich, den man hineinnimmt. Aber es ist natürlich schwierig, den Leuten das zu vermitteln, dass das auch gut ist.
Also diese Hochkultur unter Anführungszeichen und dann in Kombination vielleicht sogar mit Populärkultur zu verbinden, ist dann so fast ein Idealfall, oder?
Ja, nicht unbedingt, und es bietet sich auch nicht immer an, aber es wäre halt schön, weil ich beschäftige mich halt schon mit der Frage, wie kann man die klassische Musik wieder populärer machen? Und ich habe eigentlich noch keine Antwort gefunden. Also wenn irgendjemand eine Antwort weiß oder hat, also bitte gerne melden bei mir, weil wir reden auch nicht seit gestern darüber. Also jetzt die Leute, die in der klassischen Musik tätig sind, sondern wirklich schon lange. Und ein Kollege, Guido Mancusi, hat zum Beispiel gesagt über die Operette, weil immer so gesagt wird, ja, die Operette stirbt. Und er hat gesagt, na, die Operette stirbt nicht, sie wird getötet. Und das sind dann so Sätze, weißt du, es fällt so in einem Gespräch, und ich denke dann erst nicht viel drüber nach und sage, ja, was machen wir jetzt dagegen und so. Also und da ist der Podcast halt schon ein Medium, wo ich mir denke, da könnte man vielleicht auch einwirken. Ja? Also es ist schon ein Anliegen, die klassische Musik auch für Jüngere zugänglicher zu machen.
Hat sich da deine eigene Wahrnehmung seit vielleicht auch in den letzten 5 Jahren, seitdem du den Podcast machst, auch schon irgendwie verändert? Also hat sich da schon vielleicht auch was getan?
Nein, eben nicht. Also ich meine, im ganz Kleinen.
Du musst weitermachen.
Ja, auf jeden Fall.
Nicht aufhören jetzt.
Genau, ja. Das Ziel ist nicht erreicht.
Du, in deinem Podcast, wie gesagt, geht es ja immer um ein gewisses Werk, um ein gewisses Stück, das mal da ist. Heute gibt es was Besonderes, kann man, glaube ich, sagen, oder? Wir wollen nämlich insgesamt über 4 Stücke sprechen.
Die mir wichtig sind und die aber auch nicht den Einzug in den Podcast, in eine reguläre Folge schaffen. Es hat unterschiedliche Gründe, auf die ich dann kurz eingehen möchte. Also, weil ich immer wieder gefragt werde, ob ich denn beurteilen kann.
Ob ein Stück bekannt ist.
Genau.
Ja? Ob sich genug Leute anhören.
Ist es bekannt genug, dass es in den Podcast kommt? Und natürlich kann ich das nicht beantworten, ob etwas bekannt genug ist. Ja? Und die erste Musikeinspielung ist ein super Beispiel dafür. Ich war vorletztes Jahr im Herbst 2024 in Linz und habe das Lentus Museum besucht, und dort war eine wunderbare Ausstellung, Komm, sing mit, vom Erheben der Stimme, hat diese Ausstellung geheißen, und war so wunderbar präsentiert alles, und da gab es eine Videoinstallation von einer Aufnahme aus der Pariser Oper. Und das war eine Ballettoper von Jean-Philippe Rameau, die ich schon gekannt habe vom Titel her, und es wurde modern interpretiert. Also man hat auf der Videoleinwand hat man also gesehen, wie dazu modern getanzt wird, und die Musik wurde eingespielt. Die Ballettoper heißt Les Indes Galantes. Und das Stück war Danse des Sauvages. Und ich war also völlig geplättet und war ganz begeistert von dieser Kombination zeitgenössischer Tanz mit der Barockmusik. Und habe mir gedacht, das kommt, das bespreche ich mit wem. Und dann habe ich so herumgefragt in meinem Umfeld, in meinem nicht musikalischen Umfeld. Und es hat keiner gekannt. Nein, das kenne ich nicht. Jeder hat gesagt, nein, das kenne ich nicht. Da habe ich gedacht, na gut, vielleicht kennen das nur die Musiker und die Leute, die sich mit Barockmusik auseinandersetzen. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass das schon bekannt ist. Ich spiele es jetzt gleich einmal ein, und dann werden wir merken, wie das Publikum reagiert.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Hast du es gekannt?
Mir ist es bekannt vorgekommen, aber ich glaube nicht, nein.
Ich würde ganz gerne mal unser Publikum fragen. Bitte Hände hoch, wer es gekannt hat.
Na doch.
Ja, doch, schau. Also es ist dann eben schwierig zu sagen, ja, natürlich habe ich ein tolles Publikum. Ist auch dein Publikum heute. Ja, also wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, es ist einfach eine Gefühlssache und letztendlich hat das auch mit Qualität zu tun. Also ich würde nicht über ein Musikstück sprechen, was ich selber nicht gut finde. Mhm.
Wäre das für dich eine Herausforderung, vielleicht auch irgendwas zu nehmen, was auch vielleicht ganz trashig ist, sage ich jetzt mal um dich?
Es ist schon eine Herausforderung, aber es gibt halt auch einfach viele Sachen, die ich einfach wirklich nicht gut finde. Ich sage, mir gefällt bald einmal nichts. So.
Du, Angelika, wer war eigentlich dein erster Gast in deinem Podcast? Kannst du uns das verraten?
Das war ein Tenor der Wiener Staatsoper, Jörg Schneider, und wir haben über Nessun Dorma gesprochen. Mhm.
Wie ist diese Konstellation zusammengekommen?
Naja, ich habe in den ersten Folgen vorwiegend halt Kollegen und Kolleginnen gefragt, die ich schon lang kenne, mit denen ich viel zusammengearbeitet habe, mit denen ich auf der Bühne gestanden bin, die ich auch aus einem anderen Umfeld kenne, also mit Guido Mancusi, ich habe ihn vorher schon erwähnt, der hat oft dirigiert, wenn ich im Orchester gesessen bin. Ich habe gewusst, er hat damals in Mörbisch die West Side Story dirigiert, mit ihm habe ich über Maria gesprochen in Folge 9, oder die Sängerin Jana Werner in Folge 15, mit ihr habe ich über das Disney-Universum musikalisch gesprochen und die kenne ich auch schon sehr lange. Also es sind die ersten Folgen, wenn die Gäste dir auch so vertraut sind, ein leichtes gewesen. Wer war denn dein erster Gast? Ich weiß jetzt gar nicht.
Bei mir war es der Nino aus Wien. Mhm. Und Auch sehr prominent und da auch mein Glück, dass ich ihn davor schon 2-3 Mal in einem anderen Setting interviewen durfte und schon Geschichten mit ihm gemacht hat. Das heißt, er kannte mich auch irgendwie noch von unseren Treffen. Aber ich war natürlich total nervös. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Und zwar jetzt nicht den Nino aus Wien zu treffen, aber dieses quasi, ich komme eigentlich vom Schreiben und das war dann doch ein ganz anderes Setting und ich weiß nicht, wie das bei dir war. Plötzlich sitzt man sich gegenüber und man denkt sich, okay, quasi das, was wir jetzt besprechen, wird dann ja auch ausgespielt. Natürlich kann ich ein paar Äs und Quasis rausstreichen dann wieder. Aber im Grunde, wenn ich das Interview einfach transkribieren würde, das wäre ja dann einfach. Da hört man nicht, wenn ich herumstammel. Aber das war schon toll und ich bin ihm eigentlich noch immer sehr dankbar, dass er da gleich mitgemacht hat, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich bei so einem neuen Projekt, aber er war irgendwie gleich dabei, hat gleich mitgemacht und es war ein toller, toller erster Gast.
Ja, man muss eigentlich jedem Gast dankbar gegenüber sein,
absolut,
dass er da mitmacht.
Absolut.
Ja. Ja, wir hatten einen Gast, den wir beide hatten, den Wolfgang Mutspiel, ja. Der war bei dir und bei mir. Und das ist dann auch interessant, weil du natürlich ganz andere Sachen fragst als ich. Und bei mir ist es halt so, dass der Gast im Idealfall nicht von sich sprechen soll. Ich würde wahnsinnig gern mit Till Brönner mal sprechen, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich den dazu bringe, dass er nicht über sich spricht.
Ja.
Also, weil der will halt gern über seine Musik reden und über sein Album und so. Also,
und er redet schon sehr gern über sich, ja, ja, das stimmt.
Deshalb war er gut aufgehoben auch bei dir. Also,
absolut, ja, absolut. Ja. Was muss denn eigentlich so ein Gast bei dir im Idealfall mitbringen?
Ja, in erster Linie Begeisterung. Die habe ich auch und der Gast muss auf jeden Fall Begeisterung mitbringen für das, worüber er spricht. Und ich meine, es sind halt einfach wirklich nicht alle so, ja. Was fällt mir ein, oder ehrlicherweise, was habe ich hier aufgeschrieben? Ich liebe die Folge Penny Lane mit Andy Bartosch, Folge 10 war das. Also wenn man dem zuhört, wie der über die Beatles spricht, und das ist so ansteckend, wenn die Begeisterung in den Worten und in dem, was erzählt wird, auch so rüberkommt. Auch die Folge 65, die passt da gut herein, weil wir vorher gesprochen haben, wie man das irgendwie mischen kann. Mhm. Klassisch und Popularmusik, da habe ich mit dem Mario Berger gesprochen, der kein klassischer Musiker ist in erster Linie. Und wir haben aber bewusst ein klassisches Werk ausgesucht, nämlich den Feuervogel. Und der hat auch also von erzählt, wie er das entdeckt hat und also voller Begeisterung. Ja. Und ich glaube, dass wenn man begeistert über etwas spricht, dass das auch ansteckend ist. Dann ist natürlich wichtig Wissen und Erfahrung. weil mit jemandem zu reden, der nicht weiß, wovon er spricht, das geht eher nach hinten los. Also wenn man zum Beispiel einen Ausspruch tätigt, man braucht eine gewisse Reife, um Mozart lebendig spielen zu können. Maria Raduto, die Pianistin, hat das gesagt. Folge 13 über Mozarts Klavierkonzert habe ich mit ihr gesprochen. Sowas kann man nur sagen, wenn man weiß, wovon man spricht. Und alles andere wäre halt so ein Herumgedruckse und das kann ich dann nicht ernst nehmen. Ja? Also Wissen und Erfahrung gehört dazu. Und dann muss der Gast natürlich gut reden können. Ja. Weil das beste Wissen und die tollste Erfahrung nützt nichts, wenn der Gast nicht sprechen kann und auch nicht sprechen will. Ja, also ich war zum Beispiel bei Folge 71 mit Werner Sobotka, haben wir gesprochen über Always look on the bright side of life. Und man weiß auch nicht, wie viel Zeit sich der Gast nimmt. Ja?
Ja, ja.
Ist das in einer Stunde vorbei oder in zwei? Und der redet selber so gern, dass wir, ich glaube, 4,5 oder 5 Stunden zusammengesessen sind und wirklich geredet haben. Dann muss man sich halt überlegen, gut, wie kriege ich das jetzt hin auf die, eigentlich versuche ich unter einer Stunde zu bleiben, es ist dann ein bisschen länger geworden. Also wer nicht gern redet, ist auch nicht der ideale Gast.
Wann ist eigentlich so ein Gespräch für dich erfolgreich?
Für mich persönlich, wenn ich was Neues lerne, und das lerne ich eigentlich in jeder Folge, entdecke ich was Neues. Und im Nachhinein, wenn ich das Feedback von Hörerinnen und Hörern bekomme, wenn die sagen, das war aber großartig und der war toll, der Gast, oder diese Musik habe ich jetzt neu entdeckt, oder ich habe mir das ganze Werk angehört, ja, wir reden nur über einen Satz und dann wird aber die ganze Symphonie oder die ganze Klaviersonate oder das ganze Konzert angehört. Das ist auf jeden Fall ein schöner Erfolg. Und was ich für mich auch so mitnehme, sind so eben Sätze, die die Gäste fallen lassen. Ja. Unlängst war Roland Neuwirth bei mir und der hat so aus dem Nichts, hat der so gesagt, da ging es um Schönheit, ja, hat er gesagt, ich will, dass die Eingangstür mit mir spricht. Das ist so ein Satz, den man sich gut merkt. Ja. Oder in Folge 35 habe ich mit Robert Kohler über Georg Kreisler und Taubenvergiften gesprochen. Und da gibt es dann manche Folgen, wo ich dann so sage, warum soll man sich dann das jetzt anhören? Und ich habe gefragt, ja, also warum sollen sich die Leute Musik von Georg Kreisler anhören? Und er hat gesagt, naja, das ist wie Fitnessstudio fürs Hirn. Und das sind so geniale Aussagen, die man sich so mitnehmen kann. Und
die vergisst man dann auch nicht.
Die kann man dann zitieren, was ich unlängst gehört habe. So. Und das finde ich auch für unsere Sprache schön, weil das halt einfach sehr lebendig ist.
Absolut. Ich meine, ich kann noch so erzählen, wenn bei mir ist eine Folge auch erfolgreich, würde ich sagen, wenn ich kriege manchmal am Ende, wenn man das Mikro ausgeschaltet hat und dann spricht man ja noch kurz weiter. Manchmal lernen Menschen dann nach dem Gespräch noch was über sich selber oder erfahren noch was von sich selber quasi, über das sie vielleicht erst so im Gespräch draufgekommen sind. Ja. Das finde ich dann extrem schön.
Also wenn die Chemie stimmt, ist es das Optimum, würde ich sagen. Ja? In meinem Fall ist es so, wenn ich davon ausgehe, es geht ja nicht nur um die Chemie zwischen uns als Host und dem Gast, sondern es geht ja auch eben, was kann der bieten? Ja. Ja? Also was in meinem Fall einfach wirklich praktisch ist, ist, wenn ein Verwandtschaftsverhältnis zu der Person besteht, über die ich sprechen möchte. Ja? Also ich habe das große Glück gehabt. Ja, natürlich passiert, naja, das kann man sich überlegen, wenn man da fragt. Ich habe zum Beispiel den Ururenkel vom Johann Strauss zu Gast gehabt. Von Johann Strauss Vater, dem Professor Dr. Eduard Strauss in Folge 76. Das ist übrigens auch, es ist auch so großartig, dem zuzuhören. Dem kann ich stundenlang zuhören, weil der auch so begeistert spricht. Und der hat jetzt zwar seinen Ur-Ur-Großvater nicht kennengelernt, aber der hat natürlich jahrzehntelang Familienforschung betrieben, kann natürlich wahnsinnig viel erzählen. Und auch Wolfgang Fifi Piesecker kann über seinen Vater viel erzählen. In Folge 87 war das. Wir haben gesprochen über Elias hat Kirschen für die Wachsen. Und sein Vater hat den Text geschrieben. Und der kann natürlich in einem direkten Verwandtschaftsverhältnis Dinge erzählen, die niemand irgendwo nachlesen kann. Also das ist ein irrsinniger Gewinn, wenn man Verwandte kriegt. Ja? Also, oder zumindest, zumindest Leute, die, ich meine, das ist halt natürlich schwierig, wenn du jetzt in die Vergangenheit gehst. Ja, natürlich finde ich niemanden, der Bruckner gekannt hat. Ja, aber ich finde schon Leute, die Künstler, die schon verstorben sind, persönlich gekannt haben. Ja, also ich wollte zum Beispiel noch einmal so dieses, was ist zuerst da, der Gast oder der Song. Ich wollte unbedingt über Mercy, Mercy, Mercy von Joe Zawinul sprechen. Und natürlich gibt es sehr viele Musiker in Wien, die mit dem aufgetreten sind. Aber ein wirklich sehr enger Freund war Frank Hoffmann. Und der hat halt auch Dinge erzählt, die extrem berührend waren. Und ich habe den Frank gut gekannt, weil wir haben unterschiedliche Programme schon miteinander auf die Bühne gebracht. Mit meinem Ensemble Wild haben wir viel Filmmusik natürlich mit ihm gemacht und er hat moderiert. Und wir haben das am 2. Jänner 2022 aufgenommen, dieses Gespräch. Und 5 Monate später ist Frank Hoffmann verstorben. Und das war so, also wenn du das jetzt heute hörst, ja, mit dem Wissen, dann hört man auch nochmal anders hin. Also was der erzählt hat über seinen Freund und ein paar Monate später ist ihm Ähnliches selbst passiert, das hat mich extrem geflasht. Das war es ist auch einfach eine schöne Folge. Nicht, also einfach auch, weil es inhaltlich sehr gut ist. Und Frank Hoffmann hört man immer gerne zu. Also es hat mich sehr gefreut, dass ich ihn noch gekriegt habe, ja.
Was würdest du machen, wenn unser Gespräch jetzt gar nicht funktionieren würde? Hättest du irgendeine Strategie, um das doch
um das
noch
besser
irgendwie
zu machen? Also die Strategie wäre es auf jeden Fall trotzdem zu senden. Aber ich glaube, es flutscht ganz gut heute, oder?
Ich glaube auch, ja. Fast zu gut, weil die Uhr verrät mir, wir sollten schon langsam zu Lied 2
ja.
springen.
Das Lied 2. Ja, das wollen wir unbedingt. Vor allem dieses Lied 2 ist ein schönes Beispiel dafür, wie ich eine Musik kennengelernt habe. Also vor gar nicht langer Zeit hat mich ein Kollege, ein Sänger gefragt, ob ich mit ihm bei einem Hausmusikabend spielen möchte. Er möchte ganz gerne von Ralph Vaughan Williams die Songs of Travel spielen. Mhm. Das ist also so wie die britische Winterreise, also ähnlich wie Schubert. Das ist ein bisschen kürzer, es geht um Natur und Einsamkeit und Liebe und sehr melancholisch. Es ist ein bisschen kürzer, es hat nur 9 Lieder und ich sage, du, das kenne ich nicht. Ist das schwer? Nein, ist eigentlich nicht sehr schwer. Sag ich, wann ist das nächste Woche gut? Schick mir die Noten. Dann schickt er mir die Noten. Es war natürlich sehr schwer. Ich habe also wirklich sehr viel geübt, habe mich also reingekniet, habe mir das angeschaut, habe das geübt. Wir haben es geprobt und es war dann auch ein schöner Erfolg. Und ich habe dadurch wirklich einen völlig neuen Liederzyklus kennengelernt, der mir völlig unbekannt war. Und ich habe heute mitgebracht nur einen ganz kurzen Teil aus der Nummer 3 und das ist The Roadside Fire.
I will make you brooches and toys for your delight of birdsong at morning and starshine at night. I will make a palace fit for you and me of green days in forests and blue days at sea.
Könnte man sich ewig anhören hier, oder?
Ja, absolut. Ja, hörst dir an, den ganzen Zyklus. Songs of Travel, es ist wirklich großartige Musik.
Vor allem in diesem Saal auch.
Ja, es passt wunderbar hier, genau. Also ich habe mir schon überlegt, man müsste eigentlich auch so eine Live-Folge machen mit live gespielten Musikstücken.
Das wäre schön.
Ja.
Gute Idee.
Gute Idee. Sag's weiter und beschaff mir einen Sponsor dafür. Ja, weil was schon ist, natürlich meine Gäste, die kriegen alle keine Gage. Kriegen deine Leute was?
Nein, natürlich nicht. Das ist ja, also das wäre journalistisch, wäre das ja nicht vertretbar, jemanden was zu zahlen.
Ach so, na gut,
zahlen.
Ja.
Also das,
ja, aber podcast-technisch?
Also nein, würde ich nicht machen.
Ja, na, ich könnte es mir
Prinzip
nein,
nicht.
Aus Prinzip nicht. Und, aber meine Gäste bekommen alle so ein bisschen ein kleines Geschenk.
Ah,
also ich
ja
habe so irgendwie was Schönes zum Trinken oder eine Schallplatte oder ein Buch oder okay. Schokolade. Als Anregung für deine
ja,
Gäste.
Ja, okay, ja. Das Bei mir gab es manchmal, ja, also bei mir gibt es dann eher schlechten Kaffee.
Gut, dass wir heute hier sind.
Aus der Mokka-Kanne wurde dann schon als Camping-Kaffee beschrieben, oder? Ich glaube, das kann man auch irgendwie als Kompliment sehen.
Ja, ist doch durchaus nett, wenn man das dann trinkt, nämlich ist es ein Kompliment.
Du, gibst bei dir auch Stücke, die du vielleicht gern behandeln würdest, oder Künstlerinnen, Künstler, die aber aus unterschiedlichen Gründen vielleicht jetzt nicht mehr vertretbar wären?
Ja, natürlich. Also an erster Stelle, ich würde so gern eine Folge über Michael Jackson machen. Mhm. Ich meine, der ist nach wie vor der erfolgreichste Künstler der Musikgeschichte. Thriller ist nach wie vor das meistverkaufteste Album. Und ich hab's mich noch nicht getraut. Mhm. Also ich glaube, erstens einmal, man kriegt einen Shitstorm, weil er ist doch vor Gericht gestanden wegen Pädophilie. Er wurde zwar nicht angeklagt, aber es hat irgendwie so einen bitteren Beigeschmack. Es kommt jetzt Ende April 2026 kommt eine Biografie raus, ein neuer Film. Ja. Einer seiner Neffen spielt ihn. Ich habe schon einen Trailer gesehen, den ich ganz großartig finde. Ich meine, ich kann dir das echt nicht beantworten, warum ich das nicht mache. Vielleicht ist die einfachere Antwort, ich wüsste nicht, mit wem ich hier bei uns im deutschsprachigen Raum über Michael Jackson sprechen soll. Es gibt schon einen deutschen Künstler, der alles über ihn weiß und alles und das immer wieder sagt, dass er der größte Michael Jackson-Fan auf Erden ist. Vielleicht kennst du den Nico Santos, ein deutscher Popsänger, sehr berühmt. Aber ich irgendwie weiß ich nicht. Also so weit bin ich noch nicht, dass ich über Michael Jackson spreche. Aber das ist eigentlich wirklich der einzige Grund.
Aber vielleicht wäre das ja ein guter, dieser Film jetzt, ein Biopic, nehme ich
ja,
an, oder?
Natürlich. Ja, natürlich. Und gut gemacht.
Ein guter Anlass.
Und ja, vielleicht überschlafe ich das noch einmal. Also in jedem Fall gäbe es wahnsinnig viel zu erzählen. Und ja, lassen wir es mal offen.
Aber ich finde, wenn du das natürlich auch dementsprechend einmoderierst und das auch zum Thema machst.
Ja, aber du, das ist ein Riesenthema.
Natürlich.
Die Kunst vom Künstler trennen, ich meine, das kennen wir bei der Architektur, das kennen wir bei der bildenden Kunst, das ist wirklich schwierig. Also das ist einfach ein Thema, wo wir schon sagen können, wenn wir uns nicht drüber trauen, dann lassen wir es. Ne?
Denk drüber nach.
Ja.
Vielleicht kommt irgendwann der richtige Gast und das passt dann, passt dann gut.
Weil ich
aber
mein,
spannendes Thema.
Ja, auf jeden Fall, weil ich meine, es gibt immer Gäste, die was zu sagen hätten und dann denkt man sich, na, den kann man nicht einladen, weil halt irgendwas passiert ist.
Ja,
lass mal so stehen.
Lass mal so stehen.
Michael Jackson.
Bleiben wir trotzdem bei der Popmusik. Du machst ja immer wieder Ausflüge, sage ich jetzt mal, in die Popmusik. Nirvana fällt mir jetzt zum Beispiel ein, war mal ein Thema. Wie kommt das so bei deinem Publikum an, wenn du solche Themen einstreust? Oder führt das auch irgendwie zu Irritationen?
Nein, ganz im Gegenteil. Natürlich führt das nicht zu Irritationen. Es ist aber so lustig, dass du das sagst, weil...
Oder ist Nirvana eh schon Klassik mittlerweile?
Nein, Nirvana ist noch nicht Klassik. Auch Pink Floyd ist nicht Klassik. Also in 30 Jahren wird vielleicht im Musikverein Pink Floyd im Original eingespielt, wäre vielleicht möglich. Nein, es ist keine Irritation, weil ich habe mir jetzt anlässlich dieser 100. Folge ein paar Zahlen angeschaut und du sagst, ich streue so ein bisschen Popmusik ein.
Es ist eigentlich schon regelmäßig.
Es ist schon, ja, auch Wiener Musik, also es sind schon, und ich bin jetzt draufgekommen, was die drei meist geklicktesten Folgen sind. Das sind
Willst du das verraten?
Ja, das verrate ich. hier und heute verrate ich das, weil das sind alles drei keine klassischen Folgen, also keine klassische Musik. Auf Platz 1 ist Folge 95, A Case of You, ein Song von Joni Mitchell. Und ich habe gesprochen mit Katharina Debus, eine deutsche Sängerin, die bei uns jetzt nicht so bekannt ist in Österreich. Das heißt, es muss sehr an dem Song oder an Joni Mitchell liegen, dass das auf Platz 1 ist.
Das ist aber auch, entschuldige, dass ich da ganz kurz reingrätsche, aber das ist so ein beliebter Song. Es ist immer wieder in meinen Gesprächen wird dieses Lied genannt.
Ja, aber Wish You Were Here von Pink Floyd ist auch ein beliebter Song.
Auch nicht schlecht.
Ich habe mit Walter Gröbchen gesprochen in Folge 93er. Das sind beides 90er-Folgen, das ist nicht lange her. Und die haben die meisten Klicks. Also das ist ein Platz 2.
Vielleicht, weil Wish du schon so etabliert bist jetzt. Sonst.
Naja, aber dann müssten die anderen Folgen auch alle mehr Klicks kriegen. Ja. Ne? Und auf Platz 3, Folge 5.
Ah, okay.
Mission Impossible. Wobei,
die Titelmelodie.
Die Titelmelodie von Mission Impossible. Lalo Schifrin mit Sascha Perez habe ich darüber gesprochen.
Das ist ja toll, ja.
Das ist auch großartig. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass es halt natürlich diese Filmserie gibt, ja, von mit Tom Cruise, dass das ja einfach sehr beliebt ist. Und bei den Klassikfolgen, und die Klassikfolgen sind, also da ist wirklich lange nichts, bis da die höchsten Klicks kommen. Und da ist an erster Stelle Tschaikowskis Violinkonzert. Mhm. Folge 20, auch eher eine ältere Folge. Auf Platz 2, Folge 8, Mozart-Klarinettenkonzert, zweiter Satz. Und Folge 3, die Nummer 1. Die Folge Nummer 1 mit Nessun Dorma. Also das ist schon... Ich muss das öfters machen, dass ich mir meine Zahlen anschaue, weil das wirklich nicht uninteressant ist. Ich werde auch zwischendurch immer wieder gefragt, was ist denn, was kommt denn gut an? Und jetzt könnte man die Frage stellen, also wenn du dir deine Zahlen anschaust, hast du mehr Klicks bei Musikerinnen, hast du mehr Klicks bei Filmschaffenden? Ich kann eindeutig sagen, bei Popmusik habe ich mehr Klicks.
Also bei mir ist es total unterschiedlich. Es ist... Manchmal sind so deep, wo man es quasi eh schon irgendwie erwartet, dass sie gut gehört werden. Zum Beispiel hatte ich Checker Tobi, der diese Bayerischer Rundfunk, der jetzt den dritten Kinofilm Anfang des Jahres rausgebracht hat. Und der ist durch YouTube und Bayerischer Rundfunk wird das, glaube ich, grundsätzlich aus, aber der ist halt in Deutschland eigentlich, aber bei uns auch, nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen und Eltern eigentlich ein Superstar. Das ging dann natürlich auch gut. Auf der anderen Seite war der halt auch in vielen Interviews und daher, aber trotzdem, sowas wird natürlich gut gehört. Oder jetzt letztens Voodoo Jürgens vor 2-3 Wochen, der hat ein neues Album. Sowas geht schon sehr gut, aber es sind dann auch oft Musikerinnen und Musiker, vor allem auch, die jetzt noch nicht so viele Interviews gegeben haben oder vielleicht überhaupt noch gar keine Interviews.
Ja, aber die haben dann weniger Downloads, oder?
Zum Beispiel die Sängerin von Das schottische Prinzip, ganz eine tolle, junge Wiener Band. Ich glaube, das war wahrscheinlich eines der ersten Interviews überhaupt, die sie gegeben hat oder Gespräche, die wir geführt haben. Mhm. Und das ging unglaublich gut. Ich weiß nicht genau warum, aber die machen auch tolle Musik, aber vielleicht auch, weil es nicht so viel gab bisher. Zu. Du, vielleicht kurz eine technische Frage auch, weil du da auch Musik abspielst. Das gibt es ja in meinem Podcast jetzt leider nicht. Also ich versuche ja dann mit dem Gast quasi über, es sind ja nicht nur Musikerinnen und Musiker, aber da redet man halt drüber. Bei dir hört man ja auch die Musik. Ist das teuer? Musik in deinem Podcast abzuspielen?
Ich finde schon, dass das teuer ist, weil ich zahle AKM-Gebühren und LSG-Gebühren. Mhm. Das ist gestaffelt, also da habe ich einen Grundvertrag und ich muss mich also an gewisse Dinge halten, darf die Musikstücke nicht komplett ausspielen und so weiter. Ich finde schon, dass das teuer ist, was aber auch teuer ist, und das hat mich eigentlich sehr, also da stellst du dich drauf ein, ja, wenn du weißt, ich spiele Musik ein, gut, das kostet was. Was ich wirklich nicht für möglich gehalten hätte, ich hatte in Folge 45 einen Solisten aus der Staatsoper auch eingeladen und habe über den Vogelfänger aus der Zauberflöte gesprochen mit Clemens Unterreiner und ich wollte eine Aufnahme von ihm spielen und er hat diese Arie aber noch nicht aufgenommen auf CD. Und ich habe gesagt, du, nehmen wir doch was, einen Mitschnitt aus der Staatsoper. Ja, frag, ob es einen gibt. Na gut, gibt es einen. Und die Staatsoper hat dann gesagt, also wenn ich 2 Minuten Arie haben möchte, kostet das 300 Euro. Mhm. Nur für diese 2 Minuten Arie. Und dann habe ich gedacht, habt's mich gern. Also ich meine, ich fand das wirklich schade. Dankeschön.
Dann singen wir selber.
Ja, naja, dann singen wir selber. Ja, nein, aber ich meine, dass ein so großes Haus den eigenen Solisten nicht unterstützt, bei so einer Sache, weißt du, dass eine kleine Podcasterin nicht unterstützt wird, die halt anfragt, ich bin nicht der ORF, damit kann ich leben. Aber dass der hauseigene Solist nicht unterstützt wird, das fand ich eigentlich sehr frech. Ja. Aber ich habe Gott sei Dank einen Sponsor gefunden, beziehungsweise habe ich den nicht gesucht, weil ich nicht gewusst hätte, wo ich suchen soll. Und mein Sponsor, der sämtliche technische Fixkosten übernimmt für dieses Jahr, hat also jetzt mit Kultur auch nicht so viel zu tun. Das ist die IAV, die Industrial Alpinists Vienna, eine Baufirma. Herzlichen Dank für dieses Sponsoring. Schau mal, wer sich die nächsten 100 Folgen findet dafür.
Ich glaube, jetzt ist alles möglich.
Ja, hoffen wir es.
Du, eine andere Frage drängt sich aber schon auf. Warum sind bei dir eigentlich so viele männliche Gäste bzw. Experten zu Gast?
Und weniger Frauen.
Und weniger Frauen,
du? Und weniger Expertinnen. Ja, einfach weil die Frauen nicht zusagen oft. Mhm. Aber nicht, also gut, wenn ein Gast nicht zusagt, unabhängig davon, ob männlich oder weiblich, dann kann das sein, keine Zeit, keine Lust, keine Gage. Ja? Aber die meisten Frauen kommunizieren das dann tatsächlich so, naja, also ich bin da nicht die Richtige, ich kann das nicht und naja, ich bin nicht intellektuell genug oder ich bin nicht Expertin genug. Und das sind aber wirklich, also wir reden da von Künstlerinnen, die seit Jahrzehnten teilweise auf der Bühne stehen, die dann sagen, ja, das ist so toll, was du machst, ich kenne, aber ich traue mich das einfach nicht. Mhm. Ja. Und das finde ich sehr erschreckend und das wäre schon ein Appell an alle Künstlerinnen da draußen oder überhaupt an alle Frauen, dass man sich einfach mehr trauen muss. Ja, weil die Männer, es ist einfach so, das klingt so komisch, ja. Fragst an und sagt, ja, mache ich. Wann und wo soll ich sein?
Keine Ahnung,
ja?
Was ich erzählen
Keine Ahnung,
sollen.
Genau. Aber ja, die stehen einfach drüber, ja.
Ja.
Und das finde ich dann schon interessant, ja. Dass das, also ich versuche immer mehr Frauen zu bekommen. Und es gibt natürlich auch großartige Musik von Frauen. Es gibt zum Beispiel Jutta Hipp. Mhm. Kennst du Jutta Hipp?
Ja.
Also
ich.
Ja, weil ich sie
kenn
dir.
Ich. Du hast sie mir nahegelegt.
Ich habe sie dir nahegelegt. Jutta Hipp ist eine deutsche Jazzpianistin.
Ein Satz. Ja. Ich habe lustigerweise bei mir, also merke ich dieses Problem lustigerweise nicht
auch.
So.
Also nicht.
Nicht so, nein.
Naja, aber du bist ein Mann, der eine Frau einlädt.
Ja.
Das ist ja auch noch einmal ein großes Thema, oder? Ich bin eine Frau, die eine Frau einlädt. Dieses Konkurrenzdenken hast du nicht.
Mhm. So habe ich das noch nicht gesehen, aber.
Na, überleg das einmal, das ist ein Riesenunterschied.
Okay.
Ja, also ich meine, es ist wirklich ein großes Thema. Also das,
ich werde drüber nachdenken.
Ja. Ich meine, dann könnte man sagen, vielleicht sagen die Männer bei mir zu, weil ich eine Frau bin. Hast du mehr Frauen oder Männer? Vielleicht sagen dann die Männer bei dir nicht zu.
Ich versuche halt so die Waage zu halten.
Das ja, aber das versuche ich auch, wenn es nicht gelingt.
Also das gelingt mir manchmal, also es geht nicht immer so, wie ich es mir wünschen würde, aber ich versuche es halt. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie so der Schnitt genau ist oder das Verhältnis.
Ja.
Aber Jutta Hipp.
Ja, Jutta Hipp, eine deutsche Jazzpianistin.
Wir überziehen schon.
Ja, wir müssen ein bisschen schneller sprechen. Sie erhielt als erste europäische Jazzmusikerin einen Vertrag bei Blue Note Records. Und zu Blue Note Records möchte ich ganz gerne sagen, mein schönes Logo ist der Farbigkeit und der Grafik der alten Blue Note Jazzplatten angepasst. Hören wir mal kurz Lady Bird.
Schön, oder? Toll.
Schön, großartig, ja.
Ich bin echt großer Fan geworden.
Ja.
Ich kannte sie davor nicht. Durch dich kennengelernt.
Das freut mich. Dankeschön.
Du, wir haben es ja schon angesprochen, aber wie finanzierst du dieses doch sehr aufwendige Projekt überhaupt? Kulturmenü?
Mit dem Überziehungsrahmen meines Kontos, vielleicht kann man das so sagen. Ich finanziere das halt selbst und habe jetzt einen Partner gefunden, einen Podcast-Vermarkter Content Link, und der kümmert sich um Werbung. Also wenn man jetzt meinen Podcast auftritt, hört man am Anfang und am Ende einen Werbespot, und wir werden schauen, was daraus wird. Ich kann dazu noch nicht viel sagen, außer dass ich mir natürlich wünsche, dass es sich zumindest einmal so von selbst, dass es selbst sich finanziert, ohne dass ich zumindest etwas drauflegen muss. Ja. Genau. Nächstes Thema.
Natürlich, die Stimme ist ja schon ein wichtiger Teil. Du hast natürlich, oder wir beide haben immer unterschiedliche Gäste in unserem Podcast, aber dich beziehungsweise mich hört man ja immer. Hast du dich eigentlich so an deine eigene Stimme erst gewöhnen müssen?
Nein, du? Kennst du deine Stimme nicht?
Na, also eigentlich dann nicht mehr, aber das liegt auch daran, dass ich davor schon Interviews gemacht habe und gefühlt hunderte Interviews von mir transkribiert habe und dann oft meine Stimme immer leiser gedreht habe. damit sie nicht so laut ist. Und daher, wenn man das irgendwie jahrelang macht, dann gewöhnt man sich schon an diesen doch am Anfang ungewohnten Klang der eigenen Stimme. Aber nein, mittlerweile habe ich das Problem nicht mehr. Wirst du schon erkannt auf der Straße?
Ja, unlängst hat mich tatsächlich, das war eine großartige Geschichte, ich war in der Apotheke.
Okay.
Und die Apothekerin, die ich wirklich nicht gekannt habe, sagt, ich liebe den Podcast Kulturmenü. Wirklich? Und ich habe mich so gefreut, weil die mich tatsächlich Wahnsinn. An der Stimme erkannt hat. Ja. Also, aber normalerweise eigentlich nicht. Nein, also ich habe nicht so eine Stimme wie in meiner Signation, die von Cornelius Obonia, die erkennt man schon. Das sind Stimmen, die man erkennt. Die Stimme.
Lied 4, oder?
Ja, Lied 4.
Das letzte, keine
ja,
Sorge.
Auf das können wir gar nicht verzichten, weil also großartige Musik, wahnsinnig bekannt. Und das ist ein Beispiel, Alicia Keys. If I Ain't Got You heißt das Lied, kennt man wirklich gut aus allen möglichen Bereichen. Und die kommt nicht in meinen Podcast, weil ich tatsächlich nicht weiß, mit wem ich über sie sprechen könnte.
Und sie selbst kommt nicht.
Sie selbst kommt nicht. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby, some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, yeah. If I ain't got you with me, baby, nothing in this whole world don't mean a thing if I ain't got you with me, baby. Das ist genauso schön wie die anderen Musikbeispiele, oder?
Ja, ich würde eigentlich Musik in Zukunft nur noch so hören wollen, hier in diesem Saal.
Schauen wir, was wir machen können.
Warum Alicia Keys? Was
ja,
bedeutet dir das so?
Ich finde einfach ihre Stimme großartig. Ich finde sie als Frau großartig. Sie ist eine hervorragende Pianistin. Das ist völlig zeitlos. Also das ist nicht ein Hit, der irgendwie nur einen Sommer lang gilt. Ich mag ihre Musik einfach sehr. Und ich kann sie nicht einladen, weil sie nicht Deutsch spricht. Das ist eigentlich der Grund.
Du, vielleicht jetzt schön langsam Richtung Ende kommend, aber was wünschst du dir so als Podcasterin, als Künstlerin für die kommenden 100 Folgen, sage ich jetzt mal, für die nächsten 5 Jahre?
Na, noch viele weitere großartige Gäste, die ich toll finde, die was zu sagen haben. Viele weitere Hörerinnen und Hörer, die sich freuen, das zu hören, die was mitnehmen, die das gut finden. Mehr braucht's nicht. Also ich meine, Streaming-Zahlen sind natürlich ein Thema. Man freut sich immer über große Reichweite an Streaming-Zahlen. Aber ich habe vor ein paar Tagen jemanden getroffen bei einer Veranstaltung, der nicht mit mir verwandt ist und kein enger Freund ist, der aber meinen Podcast kennt und gesagt hat, ich habe, glaube ich, keine einzige Folge verpasst.
Schön.
Und das ist, ich glaube, das freut mich mehr als 1000 weitere Klicks.
Und Sie sind ja auch wahnsinnig zeitlos dann, oder schön zeitlos, würde ich sagen,
ja,
oder?
Also
man kann sie ja.
Ich höre mir ja selber auch noch alte Folgen an.
Ja.
Machst du das auch?
Selten.
Ja, mach
selten.
Das. Da lernt man echt viel. Man weiß dann, na das habe ich nicht so gut gemacht und so.
Ich mache so, dass ich zum Schluss immer so ein paar kurze Fragen stelle.
Ja.
Die eigentlich.
Die auch kurz beantwortet werden müssen.
Im Idealfall.
Oder?
In welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Das ist leicht. Paris.
Musikalisch oder privat oder? Wie auch immer.
Egal.
Egal. Paris.
Immer.
Gibt es einen Film oder eine Serie, die dich zuletzt irgendwie verstört haben? Positiv verstört, negativ verstört?
Positiv verstört?
Ja, das kann ja auch irgendwie, kann dich ja wachrütteln, kann dich ja.
Ja. Auf Apple TV, Disclaimer, eine Serie mit Kate Blanchett und Kevin Klein.
Welches Buch kannst du uns heute empfehlen?
Also auf meinem Nachkastel liegt Hitler und sein Bayreuth, Richard Strauss Biografien. Ich weiß nicht, ob die Leute so viel Freude haben, wenn ich das empfehle. Ich würde ganz gerne einen österreichischen Roman empfehlen. Der liegt nicht mehr auf meinem Nachkastel, weil den habe ich verschlungen von der Wea Kaiser, das aktuelle Buch Fabula Rasa.
Was ist das, ein bisschen gemeine Frage höre ich oft, aber was ist das schönste Lied der Welt?
Ich weiß, das fragst du immer. Ich finde diese Frage echt unmöglich, weil...
Das soll so sein.
Ich meine, also wenn du mich das fragst, dann kann ich mir was aus den Fingern saugen und irgendwie was Gescheites sagen, was ist besonders wichtig und schön für mich und... Ich weiß nicht, ich habe mir dann gedacht, ein Kinderlied, was ich den Kindern vorgesungen habe, was mir wichtig ist oder was halt einfach, die Blümelein, sie schlafen. Aber in Wahrheit, diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich glaube, niemand kann die Frage beantworten, was ist das schönste Lied der Welt.
Du, was hast du von deiner Kunst über dein eigenes Leben gelernt?
Dass es nie alleine um Geld gehen soll, nie alleine um Geld gehen darf. Denn wenn man etwas macht, was einen nicht mit Freude erfüllt, dann fände ich das Leben traurig. Also ich könnte das nicht. Und es muss immer um Herzblut und Freude und ja, in erster Linie gehen.
Du, was soll von dir und von deiner Kunst, große Frage jetzt zum Abschluss, aber was soll von dem einmal bleiben, von deiner Kunst?
Naja, also ich sehe mich ja nicht als Künstlerin. Ja, daher wäre die richtigere Frage vielleicht, was soll von mir als Mensch bleiben? Nicht von meiner Kunst, sondern von mir als Mensch.
Ich würde das auch zusammen sehen. Ja. Jetzt, ich würde das gar nicht so voneinander trennen wollen.
Naja, ich glaube, ich würde mich einfach, das, was bleiben soll, ist, dass ich als liebenswerter, freundlicher, empathischer Mensch in Erinnerung bleibe. Ja. Unabhängig davon, was ich auf die Bühne gebracht habe oder was im Podcast passiert oder wie ich was, wann, wo gespielt habe. Also so würde ich das eher beantworten.
Ich würde mir jetzt eine Frage von dir ausborgen, die du gerne stellst in deinem Podcast.
Gerne stellen, immer stellen.
Die du immer stellst.
Ja, immer stellen. Genau.
Und zwar, was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Ja, ich habe so viele Antworten schon gehört. Also ursprünglich war ja die Frage in der Corona-Zeit, warum sind Kunst und Kultur systemrelevant? Und dann war das vorbei und wurde abgeschlossen und dann kam also diese Frage. Und ich habe Gäste, die haben ja wirklich dann Monologe noch geführt und also minutenlang gesprochen, wobei ich das auch anbiete. Man kann das in einem Satz beantworten oder in einem langen Monolog. Und ich bin aber draufgekommen, dass die kurzen Antworten für mich persönlich die besten sind. Und meine Antwort wäre jetzt, frag sie nochmal. Stell die Frage noch einmal.
Also was können Kunst und Kultur für eine bessere Zukunft beitragen?
Im Kleinen alles, im Großen vieles.
Du und...
Oh, danke schön.
Und irgendwelche letzten Worte für heute? Keine Sorge, nur für heute.
Ja, die letzten Worte müssen natürlich Dankesworte sein. Also ein Danke an dich.
Ja, ich sag Danke, dass du mich da eingeladen hast, das heute mit dir gemeinsam zu feiern. Das ist großartig.
War mir eine Freude. Ein großes Danke an die Technik, die für Ton und Bild großartige Arbeit geleistet hat. Danke, Martin Klebern. Und natürlich ein großes Danke an das Publikum, das heute hier ist und an das Publikum, das zu Hause zuhört oder wo auch immer zuhört, weil ohne Publikum gibt's uns jetzt nicht und wären wir hier nicht zusammengekommen. Also der größte Dank an das Publikum heute. Herzlichen Dank.